des Gehirns. Das müssen wir wissen, dass unser Gehirn hat, es gibt eine Erschöpfung des Nervensystems des Gehirns. Und ab da kann man nicht mehr wirklich lernen. Sobald dieses voll ist, geht es nicht mehr. Und gerade die digitale Welt bietet dermaßen viel Ablenkung und ist so faszinierend, dass der Mensch sich überlastet, das Lernsystem und den Lernprozess, man bekommt ständige Störungen durch wieder neue Sachen, neue Links und Ausflüge, die man macht im Internet, und das verstärken die Ermüdung. Das heißt, allein von daher schon ist der Computer nicht ein gut geeignetes Mittel, um zu lernen. Wenn wir lernen wollen, dann sollten wir so lernen, dass unser Gehirn auf beste Weise das aufnimmt. Zum Beispiel, wenn Sie Bibel lesen und Sie lesen aus einem Buch, dann helfen Sie dem Gehirn, das, was Sie lesen, aufzunehmen, indem Sie zum Beispiel das, was Sie lesen, murmeln. Also Sie lesen das langsam oder laut oder murmelnd vor sich her sagend, lesen Sie den Text, und während Sie den Text lesen, konzentrieren Sie sich genau, wo er steht. Sie wissen ja zum Beispiel, ich habe jetzt zufällig Epheser 6 aufgeschlagen, bei mir ist es da, er ist auf der linken Seite, rechts unten, und es prägt sich ein, Epheser 6 steht da unten, ja, und dann habe ich hier sogar noch Farben, ich habe das so unterstrichen, das prägt sich tief ein und ich weiß, hier steht das. Und das habe ich so und so unterstrichen. Und ich murmle das, ich lese das halblaut vor mich hin, und ich denke dann darüber nach und wiederhole noch einmal und denke darüber nach. Und ohne dass ich es merke, kann ich den Vers mittlerweile schon auswendig, weil ich durch Lesen, laut lesen, langsam nachdenken, hat sich das alles schon langsam wieder verfrachtet in das Langzeitgedächtnis, und ich kann diesen Vers auswendig. Morgen, wenn ich ihn wieder lese oder in späterer Zeit lese ich ihn wieder, und dann hat sich das noch verfestigt im Langzeitgedächtnis. Das ist ein viel, viel besseres Lernen. Und wenn wir so wichtige Dinge wie Gottes Wort lernen wollen, dann müssen wir die besten Voraussetzungen schaffen. Ein Bruder bei uns in Österreich hat Teile des Neuen Testaments hat er abgeschrieben, weil er gewusst hat, wenn er das abschreibt und während er abschreibt, spricht es vor sich her, dann prägt es sich noch besser ein. Ich habe das mit Epheserbrief gemacht. Ich habe Epheserbrief auch geschrieben. Ich habe den ganzen Epheserbrief auswendig gelernt. War eigentlich gar keine Hexerei, war nicht schwierig. Das war überhaupt nicht keine große Sache. Warum? Man hat ja gelebt im Epheserbrief. Und diese Übersetzung, nach der ich es damals gelernt hatte, das war mir schon so bekannt. Und das Auswendiglernen war nicht wirklich so schwierig. Ja. Das heißt, wenn hier sind junge Leute, lernen Sie Teile der Bibel auswendig. Die Moslems sagen, wenn man ein kleines Kind bis 4 Jahren das beibringt, den Koran auswendig zu können, dann kann das. Dieses Kind behält den Koran auswendig. Also bis 4 Jahren, stellen Sie sich das vor, 4 Jahre, weil das Gehirn ist dermaßen aktiv bei den Kindern im jungen Alter und merkt sich so viel, die Gehirnzellen werden produziert, neue Vernetzungen finden statt zwischen Gehirnzellen zwischen Zelle und Zelle. Und wenn Sie junger Mensch sind, werden Sie sich leichter tun, auswendig zu lernen. Wenn Sie 60, 70 sind, wird es schwieriger, aber es geht auch noch. Aber dennoch, es ist viel, viel besser, als junger Mensch Bibelteile auswendig zu lernen. Lernen Sie ganze Briefe auswendig. Sie können das. Das ist keine so eine besondere Leistung. Die Mönche, um ins Kloster einzutreten, mussten mindestens ein Evangelium auswendig hersagen können, also überhaupt als Aufnahme ins Kloster, ja. Aber das Problem heute ist, dass wir uns mit viel zu vielen Nebendingen beschäftigen. Wir verbringen Stunden und Aberstunden im Internet statt mit der Bibel. Wir lesen so viele unwichtige Dinge zusammen, und außerdem ist im Internet sowieso nicht alles erstklassig. Das ist ja ein Sammelsurium von irgendwelchen Texten dritt- und viertklassiger Art. Ich sage nicht, dass alles schlecht ist im Internet. Ich habe auch gute Sachen gefunden, aber ich weiß, wo ich suchen muss. Das heißt, entlasten Sie Ihr Gehirn und machen Sie es nicht mit Computer, sondern mit Büchern, mit Buch oder am besten noch schreiben Sie es ab. Früher haben ja die Leute die Liederbücher abgeschrieben. Die konnten die Lieder alle auswendig. Die hatten ihr eigen angefertigtes Liederbuch selber abgeschrieben und das war ein Schatz für die Leute. Das waren doch übrigens Lieder, die wert waren, auswendig zu lernen. Ja. Heute muss man diese Lieder schon suchen fast. Ja. Aber jetzt zurück zum Lernsystem des Gehirns. Wenn wir das Gehirn ständig mit digitaler Information versorgen, fehlt ihm die Auszeit und es hat sowieso viel zu viel Information, zweitklassiger Art, statt dass wir uns Informationen aus der Bibel selber holen. Die Information kann dann nicht verfestigt werden und so weiter. Das heißt, das gibt ein Problem, das Gehirn braucht Ruhe, Schlaf. Und viele junge Menschen rauben sich den Schlaf, spielen bis Mitternacht oder sind in sonstigen Foren mit Facebook und so weiter, stundenlang vergeuden ganz, ganz wertvolle Zeit, die sie eigentlich bräuchten zum Schlafen und um dann wieder besser aufnehmen zu können am nächsten Tag in der Schule. Und in der Schule nehmen sie weniger auf, sind müde und dann wird das noch schlimmer mit der Demenz der jungen Leute. Also es ist ja eine moderne, Devolution, also eine Abwärtsentwicklung des Menschen, weil er sich so viel mit den Medien beschäftigt. Wenn sie nicht schlafen können, wir dürfen beten dafür, dass der Herr uns Schlaf gibt, was auch hilft ist, wenn man in einem abgedunkelten Zimmer schläft und vor allem, wenn man vor dem Schlafengehen, ein paar Stunden vor dem Schlafengehen den PC ausschaltet und das Handy, das hilft einem zum Schlafen. Es gibt auch Leute, die können am PC arbeiten, legen sich im Bett und schlafen trotzdem, wunderbar. Aber wenn Leute Schlafstörungen haben, dann ist es oft auch gerade deshalb, weil sie viel zu viel mit den elektronischen Medien arbeiten. Täglich ein bisschen frische Luft und Sport hilft übrigens auch, um den Schlaf zu verbessern. Sie müssen nicht meinen, wenn Sie jeden Tag eine halbe Stunde oder 20 Minuten joggen gehen, dass Ihnen das Zeit wegnimmt. Nein, das wird Ihnen Zeitgewinn bringen, weil Sie dann einen festeren Schlaf haben. Sie müssen ja gar nicht so lange dann schlafen. Das Letzte ist das Beziehungssystem des Gehirns. Gott hat unser Gehirn auf Beziehungen angelegt, weil er selber ein Gott der Beziehung ist. Und die wichtigste Beziehung ist natürlich die zu ihm. Und wenn jetzt Menschen sehr viel mit den elektronischen Medien leben, kann das Beziehungssystem gestört werden. Ich lese von einem Wissenschaftler, ich lese Ihnen das vor, Gary Small schreibt: Bei Menschen, die mit digitalen Medien aufgewachsen sind, werden die zwischenmenschlichen Nervenbahnen oft nicht stimuliert und bleiben unterentwickelt. Das ist ja so, unser Gehirn besteht aus ganz, ganz vielen Zellen. Und diese Zellen, die da sind, Gehirnnervenzellen oder Neuronen, die müssen untereinander Verbindungen aufnehmen. Man nennt das Synapsen. Und je mehr Verbindungen entstehen, desto besser funktioniert das Gehirn, desto intelligenter ist man. Jetzt werden bei dem jungen Menschen vor allem, bei dem heranwachsenden Menschen, werden täglich, ich weiß nicht wie viele Millionen Gehirnzellen produziert. Und wenn jetzt neue Gehirnzellen da sind, müssen jetzt auch neue Verknüpfungen stattfinden. Wenn keine Verknüpfungen stattfinden, sterben die Gehirnzellen wieder ab. Das Gehirn ist etwas, was lebt. Ja. Das heißt, wenn der Mensch gerade in dem Entwicklungsalter, jetzt in den Jahren von Kindheit bis er volljährig ist, wenn er in der Zeit sich Stunden und Aberstunden betätigt mit elektronischen Medien, macht er stereotype Sachen und sitzt nur von einem Bildschirm, sieht ein paar solche Punkte und Klicks und klickt da immer weiter oder er macht Spiele und so weiter, dann werden die Neuronen, die eigentlich da wären, für zwischenmenschliche Beziehungen, für Lokalitäten, Orte, das heißt, das Navigierungssystem im Gehirn sozusagen, ja, dieses wird alles nicht gebraucht und verkümmert, weniger Synapsen, folgedessen weniger Denken, folgedessen weniger Zellen. Und was geschieht mit einem Menschen, der depressiv wird? Sie wissen, was geschieht. Der starrt nur den ganzen Tag vor sich hin oder er liegt im Bett und mit offenen Augen und sinniert nur vor sich hin und denkt nur noch eine Spur. Ich bin nichts oder irgendwas. Ja, ich bin an allem schuld oder irgend sowas. Ja, der depressive Mensch zieht sich völlig aus dem Leben zurück. Was geschieht? Es kommt nicht mehr zu Synapsen, es kommt nicht mehr zu Verbindungen im Gehirn. Was geschieht weiterhin? Der Mensch wird noch abgeschiedener. Das Beziehungssystem geht zurück sozusagen, ja. Diese ganzen Synapsen werden nicht mehr gebraucht, diese ganzen Gehirnzellen werden nicht mehr gebraucht, weil keine Synapsenverbindungen entstehen. Was geschieht? Es entsteht im Gehirn sowas wie ein Trampelpfad. Er denkt immer nur eine Linie. Das ist wie auf ein Feld, wo man drüber geht und man geht immer die gleiche Linie, dann entsteht ein Trampelpfad. Der denkt nur noch diese Spur. Und das wird dann ein großer Weg, wird wie eine Autobahn. Aber er denkt nur die Spur, er denkt nichts anderes mehr. Solche Menschen brauchen Medikamente, dass das Gehirn wieder aktiviert wird und die müssen dann wieder raus, die müssen wieder irgendwie mit Menschen, die müssen wieder leben, zu leben beginnen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass solche Menschen unter ärztliche Betreuung kommen und dass man ihnen hilft, dass sie da wieder rauskommen aus dieser einen Spur des Denkens, ja. Unser Gehirn ist eine wunderbare Sache, die Gott gemacht hat, aber wir müssen es verwenden. Und wenn wir jetzt nur Spiele spielen, dann wird in der Zeit, wo diese Spiele gespielt werden, ist keine wirkliche Beziehung zu Leuten da, es ist kein aktives Denken, man denkt nicht über ein Problem nach, man tut nur irgendwie mit den Fingern irgendwie so immer die gleiche Sache. Ja? Das ist, man sagt bei uns in Österreich, die Leute werden stupid, ja, werden dumm einfach. Und das ist im Volksmund gesagt, aber es ist tatsächlich so. Das Gehirn wird nicht gebraucht, folgedessen wird man auf diese Weise auf eine Spur eingeschossen und kann gar nicht anders mehr oder denkt nicht anders mehr. Und es ist kein Wunder, dass diese Leute in den Schulen, diese Menschen in den Schulen schwächer werden. Die Leistungen nehmen ab. Man merkt, die Lehrer, ich kenne das, ja, die Lehrer wissen genau, das sind Fernsehkinder oder Computerkinder oder Spielkinder. Wissen Sie, was die klugen Leute, die das Internet erfunden haben, beziehungsweise die mit dem Internet Geschäft machen und mit Computer Geschäft machen, wissen, was die Leute machen? Die schicken ihre Kinder in Schulen, wo es keine Computer gibt. Weil die wollen nämlich gescheite Kinder haben, gescheite Menschen mal haben. Und die wissen genau, was geschieht, wenn man in den Schulen Computer hat. Ja. Der Direktor von eBay und die von Apple, diese Leute, und wie im Silicon Valley in Kalifornien, wo das ist, diese Leute wissen genau, wie schädlich die Sachen ist und deshalb wollen sie ihre Kinder verschonen. Ja. Die geben ihren Kindern nicht von klein auf den Computer zum Spielen. Das heißt, aber wir, das Volk, die wir nicht wissen, was da eigentlich geschieht, wir laufen Gefahr, dass wir unsere Kinder, auch Gläubige, viel zu früh Computer in die Hand geben, Laptops in die Hand geben, iPads und iPod und iPhone und so weiter in die Hand geben. Das sollten wir nicht. Die Kinder, die sollen sich normal entwickeln können. Wenn sie erwachsen sind, dann können sie ruhig Computer verwenden. Und dann sagt man, ja, man muss ihnen ja lernen, wie man umgeht. Das muss man nicht lernen. Ich habe es auch erlernt. Und ich war damals fast 30 Jahre alt. Also wenn ich es schaffe mit 30, dann schafft ein anderer Mensch es auch mit 20. Ja? Das heißt, das stimmt einfach gar nicht, dass die Kinder schon mit 10 Jahren Computer spielen lernen müssen. Ja, aber die Schulen, die wollen das. Man kann, also in der Grundschule, da würde ich mit dem Lehrer reden und sagen, er sollte sich mal das Buch durchlesen von Manfred Spitzer über die digitale Demenz. Und ein bisschen vernünftiger Lehrer müsste eigentlich erkennen, nachdem er das Buch gelesen hat, dass da irgendwas nicht stimmt in unserem Schulsystem, wenn die Schulen überfüllt werden mit lauter Computer. Und wenn schon Computer, wenn Sie das unbedingt jetzt Pflicht haben, wenn ich das nicht stoppen kann, dann wenigstens kein Computer zu Hause. Da muss er sich halt die Hausübung anders holen, aber da kann man mit dem Lehrer reden. Wir sagen, wir wollen nicht, dass das Kind mit 10 Jahren schon einen Computer hat. Das ist wirklich nicht nötig. Und auf diese Weise sind ja die Lehrer selber kontraproduktiv. Später stöhnen sie, dass die Kinder nichts wissen und merken nicht, dass gerade sie die Kinder gefördert haben durch dieses Computer-Learning, dass die Kinder nicht wirklich gescheit werden. Beziehungsweise nicht das Lernen. Also, wir waren bei dem Beziehungssystem. Das Beste, was uns passieren kann, ist, so viel Kontakte wie möglich haben. Neue Menschen kennenlernen. Wenn Sie möchten, dass Ihr Gehirn gut funktioniert, lernen Sie Menschen kennen. Und wenn Sie alt sind und Sie merken, das Gehirn geht nicht mehr so gut, dann holen Sie sich die Enkelkinder und spielen Sie mit den Enkelkindern oder borgen Sie sich welche aus. Ja. Dann werden Sie aktiviert. Das ist so gesund. Gott hat das so gemacht, dass die Großeltern und die Urgroßeltern mit den Kindern spielen und dann dadurch halten sie sich frisch. Menschen sind wunderbar für unser Gehirn. Ja. Auch Fußball spielen, ich habe ja eigentlich mal schon ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Fußballmanie, aber grundsätzlich ist Fußballspielen gar nicht so schlecht fürs Gehirn. Da werden sehr viele Synapsen sind da nötig. Die Gehirnleistung ist nämlich sehr, sehr groß, wenn man Fußball spielt. Da ist alles aktiv. Aber furchtbar ist es, sich vor einen Monitor zu setzen und einfach ein paar so Bewegungen zu machen. Das verdummt den Menschen. Und Christen haben Verantwortung. Gott hat uns ein Gehirn gegeben und Gott will, dass wir unser Gehirn verwenden. Dann sollen wir nicht Dinge zulassen, uns und unseren Kindern, die unsere Kinder verdummen lassen. Gott will, dass wir scharfsinnig bleiben und dass wir nüchtern sind und wachen, hellwach sind. Also, wer mit Anfang 20 schon viele Freunde hat, der kann seine sozialen Kontakte auch mit Online-Diensten weiterpflegen, sagt der Spitzer. Das wird seine sozialen Kontakte wenig stören, wie die Verwendung eines Computers zur Erledigung der studentischen Referate. Ganz anders ist es jedoch, wenn sich noch in der Entwicklung befindliche Kinder der neuen Technik zuwenden. Hier werden ganz offensichtlich für eine gesunde Entwicklung erforderliche Erfahrungen durch elektronische Medien verhindert. Wer in jungen Jahren in Facebook und solchen Sachen unterwegs ist, ist entsprechend seltener in der Realität sozial engagiert. Das führt zwangsläufig zu sozialer Frustration. Die Online-Gesellschaft ist daher mit negativen Gefühlen besetzt. Man bedenke, bei diesen Kindern betrug die mit direkten sozialen Kontakten verbrachte Zeit im Durchschnitt etwa 2 Stunden, wohingegen die durchschnittlich fast 7 Stunden online waren. Hat er einen Test gemacht, 7 Stunden online, 2 Stunden normaler Kontakt. Die jungen Mädchen gewöhnen sich damit reale Sozialkontakte eher ab und leiden darunter. Wenn es darum geht, zu lernen, wie man mit Menschen umgeht, gibt es keinen Ersatz für Umgang mit Menschen. Sie müssen nicht ein Computerprogramm erfinden, wie lernt man mit Menschen umzugehen. Das ist nicht nötig. Gehen Sie einfach mit Menschen um. Das heißt, Beziehungen lernt man nicht anders als mit Beziehungen. Und wenn solche Menschen dann heiraten, die das nicht gelernt haben, Beziehungen zu pflegen, das ist sehr, sehr schwierig, wird das werden. Die intensive Nutzung sozialer Online-Netzwerke vermindert nicht nur die Anzahl realer Freundschaften, sondern auch die soziale Kompetenz, das heißt das Gehirn, das man dazu braucht. Die hierfür zuständigen Gehirnareale schrumpfen. Mehr Stress und zunehmender Verlust der Selbstkontrolle sind die Folgen. Eine soziale Abwärtsspirale setzt ein, die einem erfüllten Leben in der Gemeinschaft entgegensteht. Was ich hier lese, ist nicht von einem Christen geschrieben. Das ist von einem Nicht-Christen oder von einem, weiß nicht, was er glaubt. Aber das ist, der deklariert sich nicht als Christ. Er ist einfach als Wissenschaftler, spricht er hier. Das heißt, um wie viel mehr sollten wir Christen, die wir dem Herrn dienen wollen und die wir eine große Verantwortung haben, mit unserem Gehirn richtig umzugehen und mit dem Gehirn unserer Kinder richtig umzugehen, wie viel mehr sollte uns das ein Anliegen sein? Dann ist noch, was ich hier noch habe, ist, das hatten wir schon, Entschuldigung. Wir kommen jetzt zu dem Thema der Christ und die digitalen Medien. Bitte? Man sieht es nicht. Ja, mein Computer hat irgendwie Verbindungsschwierigkeiten. Die Technik lässt einem im Stich. Verlassen Sie sich nie auf die Technik. Verlassen Sie sich auf den lebendigen Gott. Danke. Der Christ und die digitalen Medien. Erstens die Gefahren des Internets. Das können Sie, da habe ich die Gliederung bei Ihnen am Blatt 2 ganz oben. Groß A, die Gefahren des Internets. Also, was hat das jetzt alles mit dem Internet zu tun? Nun, das Internet als solches ist für uns sehr attraktiv, weil es so einfach ist. Alles ist, alle Medien sind vereinigt. Und also die Zeitung, das Fernsehen, das Radio, das Telefon, alles in einem drinnen. Die Möglichkeiten sind unendlich. Und das Wunderbare ist, man muss sich nicht outen, man kann anonym bleiben. Man ist frei, man hat das Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit. Man kann anklicken, was man will, und man flitzt durch die ganze digitale Welt. Dann kriegt man immer wieder Erfolgserlebnisse, man wird belohnt mit schnellen Sachen, schnellen Ergebnissen, und die Aufmerksamkeit wird voll auf sich, also das ganze Band einem, die ganze Aufmerksamkeit kommt darauf. Und wenn ich was suche, wie zum Beispiel, was ist der höchste Berg von Kasachstan, dann bekomme ich in einer Sekunde die Antwort. Ich brauche gar kein langes Lexikon nachschlagen. Und wie viele Einwohner in der Hauptstadt von Kasachstan sind, bekomme ich auch sofort geliefert und die aktuellsten Werte. Es ist alles wunderbar, und auch wie ich am schnellsten von hier nach Köln komme am Montag, das ist auch schon alles geklärt, und ich kann sogar gleich die Fahrkarte bestellen. Es ist wirklich praktisch, keine Frage. Die Belohnung, die Geschwindigkeit ist da, und Bestätigung ist da. Keine Frage, dass das Internet ein Mittel geworden ist, mit dem wir sehr viel machen können und wo wir froh sind drum. Aber es gibt ein paar Dinge, die sollten wir unbedingt bedenken, und die sollen uns klar sein, dass das Internet nicht neutral ist. Das heißt, hier geschieht etwas, oder wie soll ich sagen, das Internet, das ganze Medium, der Computer an sich ist schon problematisch. Nun, natürlich sind wir froh, dass wir nicht mehr unsere Bücher auf Schreibmaschine schreiben und dann mit Tippex und so weiter korrigieren. Das ist wunderbar. Aber es gibt ein paar Nachteile, die muss ich mir bewusst machen. Und wenn ich sie weiß, dann kann ich als erwachsener Mensch auch schon besser damit umgehen. Junge Leute, für die ist es sehr, sehr schwierig, weil sie erstens die Einsicht nicht haben und zweitens auch das Know-how nicht haben, weil sie zum Beispiel, wenn sie was suchen, dann wissen sie nicht genau, wo sie eigentlich was suchen müssen. Ich weiß, wo ich suchen muss, weil ich ein gewisses Vorwissen habe. Ja? Wenn ich ein gewisses Buch suche, dann weiß ich schon den Titel, den ich suchen will, aber ich habe das Vorwissen, weil ich den Titel habe ich von irgendwoher, und jetzt suche ich genau diesen Titel. Oder ich weiß auch, wo ich ein Buch, zum Beispiel ich suche einen Kommentar über ein alttestamentliches Buch, und ich habe immer wo in der Lektüre, in der Fußnote habe ich gelesen, der und der Name und der Kommentar, und ich weiß, ich kann nicht einfach nur das eingeben, das finde ich nicht so. Wenn ich den Namen eingebe, bekomme ich das nicht, aber ich weiß, wo ich hingehen kann. Zum Beispiel in dem Fall ging ich ins Google-Archiv, wo die alten Bücher alle eingescannt sind, und habe dort im Suchfeld den Namen eingegeben und den Titel, und ich bekam den Kommentar sofort. Ich konnte ihn runterladen haben auf dem Computer, und jetzt ich hätte ihn nie lesen können, weil ich hätte den gar nicht kaufen können. Auch antiquarisch wäre es sehr schwierig, den Kommentar zu bekommen. Jetzt habe ich ihn am Bildschirm und kann ihn lesen, kann ich auch ausdrucken, wenn ich will. Wenn mir das zu schwierig ist am Bildschirm, das Drucken ist heute nicht mehr teuer, oder man geht zum Viktor. Und die ganze Sache, ich habe heute so gute Möglichkeiten. Aber warum kann ich das? Weil ich schon ein Vorwissen habe. Ich gehe mit dem Vorwissen heran. Der junge Mensch kann das nicht, der hat das Vorwissen nicht. Das heißt, Der junge Mensch ist viel mehr gefährdet als der Erwachsene. Und besonders der Erwachsene, der normal aufgewachsen ist, der nicht mit den Medien aufgewachsen ist, der hat den Vorteil, dass er eine normale Schule durchlaufen ist und der musste noch lernen, der hat auch noch anderes Wissen, was die neue Generation nicht mehr hat, weil die mit den Medien aufwächst und gar nicht diese anderen Sachen gar nicht gelernt hat. Das heißt, das Beste wäre, die Kinder bekommen traditionellen Unterricht, lernen ganz normal und lernen zu leben ohne Computer und vor allem ohne Internet, bis sie mal einigermaßen erwachsen werden. Und dann sind sie auch in der Lage, dieses Medium auch vernünftig zu verwenden. Also einige Nachteile. Ich beginne jetzt mit diesem Thema Zeit. Es ist ganz klar erwiesen, dass uns das Internet einerseits zwar viel Zeit spart, aber andererseits ganz, ganz, ganz viel Zeit nimmt. Der Grund ist die Ablenkung, die große Ablenkung. Und der Grund ist, weil wir vieles lesen, was wir nicht lesen sollten. Ich auch. Ich lese viel zu viele Dinge, wo ich mir nachträglich denke, warum hast du das jetzt gelesen? Es war gar nicht zielführend. Die gewonnene Zeit, die ich habe, verwende ich, um gerade wieder mehr Sachen im Internet zu suchen und zu lesen, und da wieder verliere ich dann wieder Zeit. Also, ich habe hier so notiert, du verbringst viel Zeit im Internet, du verfängst dich in Dingen, von denen du denkst, dass sie nützlich sind oder dir später einmal vielleicht eventuell mal nützlich werden könnten und speicherst sie dann ab. Du nimmst dir die kostbare Zeit, dich der eigentlichen Arbeit, die Gott dir jetzt gegeben hat, zu widmen. Zum Beispiel Menschen nachgehen, Bibel studieren, Hirtendienst, Bibelarbeit und Verkündigung und so weiter. Und du siehst dir im Internet Dinge an, die du gar nicht ansehen wolltest, die sind aber beim Suchen irgendwie ins Auge gefallen und nehmen dir das alles weg. Kaufet die gelegene Zeit aus, sagt der Apostel. Die Tage sind böse. Oft geht der Zeitverlust auf Kosten der Zeit mit Gott. Oft sind die Vielsurfer wenig Beter, Kurzbeter, kurze Gebete und lange Internetzeiten. Geht oft Hand in Hand. Bibelstudium braucht Zeit. Aber heute brauche ich ja nicht mehr Zeit zum Nachdenken. Ich suche ja schnell einen Kommentar, der mir das vorgekaut hat und vorgedacht hat. Aber dass derjenige schlecht gedacht hat, wenn derjenige schlecht gedacht hat, übernehme ich einfach seine Gedanken. Wenn ich selber nachgedacht hätte, wäre ich viel besser und näher am Text gewesen. Bibelstudium und Nachdenken, das braucht Zeit. Aber der PC wurde geschaffen, dass wir Dinge, die wir früher langsamer taten, jetzt schneller tun, aber ich kann nicht schneller nachdenken. Ich denke also weniger nach und schlage mehr Kommentare auf und so weiter. Das nächste ist Verlust, mehr Oberflächlichkeit. Was heißt das? Erstens einmal, allein das Wort Surfen. Was heißt denn Surfen? Surfen heißt, an der Oberfläche dahin flitzen. Und genau das tun wir, wenn wir ins Internet gehen. Wir surfen. Wir flitzen an der Oberfläche. Da ist ein bisschen was, da ist was, da ist was. Aber durch die viele Information können wir ja gar nicht anders. Würden wir bei jedem Punkt in die Tiefe gehen und das alles lesen, das geht sich nicht aus zeitlich. Und das Zweite ist, ich suche einen Begriff. Ich habe so viele Antworten. Da steht dann unten 10.000 Antworten. Jetzt kann ich nicht 10.000 Seiten durchgehen. Ich nehme einfach die erste und die zweite und die dritte und die vierte. Ja, wer sagt denn, dass die Antwort 1 bis 4 die besten Antworten sind? Ich weiß nicht, ich kann nicht filtern. Die Fülle ist zu groß. Ich erinnere mich, dass ein Bruder kam aus Rumänien in die Schweiz, da zu einem Großeinkaufgeschäft, wollte eigentlich eine Bohrmaschine kaufen und dann steht er vor dem Regal, 25 Bohrmaschinen und er war einfach überfordert. Was soll ich machen? Wisst ihr, was er gemacht hat? Er ging ohne Bohrmaschine heim. Wenn jetzt zwei da gewesen wären, oder wenn ein Berater da gewesen wäre, aber Berater, die haben ja keine Zeit, sich so lange mit den Kunden da zu beschäftigen. Es sind ja andere Kunden auch noch, die 25 vor den 25 stehen. Bohrmaschinen stehen, ja. Quantität verschüttet oft die Qualität. Sie kennen das selber, oder? Sie haben früher Fotos geschossen. Und sie haben sich gut überlegt, wo sie das Foto schießen, welches Foto sie schießen. Und dann haben sie die Fotos gesammelt. Heute, ich habe 10.000 Fotos im Computer da drin gespeichert. Wie oft, glauben Sie, schaue ich die an? 10.000 Fotos. Ich habe es einmal angeschaut, früher, damals, als ich das Foto geschossen habe. Ich habe gar nicht die Zeit. Und das aussortieren. Wissen Sie, was das für Zeit kostet, 10.000 Fotos auszusortieren? Die habe ich nicht. Also tue ich jetzt so, als ob ich keine Fotos hätte. Das heißt, zu viel Fotos heißt keine Fotos. Die große Fülle macht alles relativ. Es wird das begünstigt, was die Suchmaschine zuerst nennt. Es wird das begünstigt, was gut präsentiert ist. Präsentation ist alles. Hauptsache gute Präsentation. Heute lernen die Manager, wie präsentiere ich etwas? Es geht nicht um den Inhalt. Es geht um die Darstellung, wie ich es bringe. Was ist denn wichtiger? Gott sagt, die Wahrheit muss gebracht werden. Und wenn es mir nicht so gut gelingt und die Predigt homiletisch nicht genügend ist, aber der Inhalt ist ausgezeichnet, ich habe lieber so eine Predigt. Und genauso ist es ja auch im Darstellen von, im Lesen von Büchern und so weiter. Ich brauche nicht ein schönes Buch mit Top-Aufmachung. Nein, ich brauche ein Buch, das mir die Wahrheit erklärt. Und das hat Gott mir gegeben, die Bibel. Das ist ein Problem, also die Oberflächlichkeit, viel zu viel Information, ich kann nicht mehr filtern. Drittens, das Wissen ist nicht Weisheit. Wir dürfen ja nicht meinen, viel Wissen ist Weisheit. Weisheit heißt, dass ich mit dem Wissen richtig umgehe, um das Ziel zu erreichen. Und dass ich richtig auch filtern kann. Und kopieren und einfügen, ist nicht verstehen und tun. Man liest was, ja, kopieren und einfügen. Und da habe ich alles gesammelt bei mir. Und ich habe so viel gesammelt und ich merke, ich habe gar keine Zeit, das Gesammelte wieder zu lesen. Und es ist gar nicht in mein Gehirn gekommen. Mein Gehirn, das ist ein ganz wichtiger Punkt, mein Gehirn sagt mir, eine Information, die ich hier lese, ich brauche sie mir nicht merken. Ich kann sie ja abspeichern. Und was geschieht? Ich bekomme die Meldung, nicht merken, abspeichern. Was habe ich früher getan? Früher saß ich in einem Vortrag, es gab kein Tonband, es gab keine Skripten, es gab nichts. Und ich saß da und habe mir die Hände wund geschrieben fast, um das mir zu merken, was der Redner sagt. Und ich wusste, wenn ich jetzt nicht aufpasse, ich bekomme es nie mehr. Das Gehirn war eingestellt auf alles merken, ja, und war höchst aktiv. Heute sitzen die Leute im Vortrag, brauchst nicht merken, kannst alles nachhören, kriegst dann die Skripten, kriegst die Folien, nicht merken. Hätte ich heute gesagt, es gibt keine Skripten, es gibt keine Gliederung, es gibt nichts, es gibt auch keine Aufnahmen. Sie würden da sitzen und sagen, oh, das muss ich mir jetzt aufschreiben. Oder sie sitzen da und sagen, ich muss mir das merken. Und ihr Gehirn ist absolut wach und konzentriert auf das, was hier gesagt wird. Aber ich auch, wir haben uns daran gewöhnt, dem Gehirn zu melden, kannst alles nachlesen später. Werden wir es nachlesen? Werden wir es nachhören? Ich kann ja gar nicht, von der Zeit her komme ich ja gar nicht dazu, alles nachzuhören. Das schaffe ich ja gar nicht. Und es gibt so viele andere Sachen, die man auch noch nachhören könnte. Das Internet ist voll von guten Predigten, die könnte ich alle anhören. Ich schaffe das ja gar nicht. Das heißt, die große Fülle relativiert das Wissen. Das nächste habe ich schon gesagt, wir werden vom Wesentlichen abgelenkt, die vielen Ablenkungen im Internet, das ist ein großes Problem. Das fünfte ist, wir verändern unseren Umgang mit Menschen. Wie? Nun, so wie das Internet zu Oberflächlichkeit verführt, wird auch unsere Gespräch, unsere Kommunikation oberflächlich. Da ist ein Bruder, mit dem ich jahrelang mich nicht getroffen habe und ich bekomme ein E-Mail und er gibt mir irgendwie Antwort auf irgendeinen Rundbrief, auf irgendeine Detailfrage von Rundbrief und redet mit mir so, als ob wir uns gerade gestern gesehen hätten. Er bezieht sich nur auf irgendeine Sache. Früher, wie war das früher? Oh, schön, dass du mir schreibst oder als du mir anrufst. Wie geht's euch denn? Und so weiter. Und dann kommt ein Gespräch, ja, und dann kommuniziert man wieder. Wir haben uns ein ganzes Jahr lang nicht gesehen und so weiter, ja. Aber heute, kurze E-Mail und kurze Antwort und wieder kurze E-Mail, kurze Antwort. Es ist alles kurz. Short Message. SMS. Wie heißt das? Ja. Short Message. Cell, Service, ein Dienst, Kurzbotschaftdienst, ein Dienst für Kurzbotschaften. Die Kommunikation wird oberflächlicher, Liebe braucht Zeit. Wir geben unsere Privatsphäre an Menschen in der Ferne preis und vernachlässigen Beziehungen mit Menschen in der Nähe. Wir sitzen vielleicht sogar im gleichen Zimmer und reden nicht mehr miteinander, aber jeder ist im Facebook oder schreibt E-Mails und ist mit anderen Menschen viel in Kontakt. Aber mit den anderen Menschen kann er gar nicht so tief Umgang haben. Der Mensch, der im eigenen Zimmer oder in der Nachbarschaft ist, mit dem könnte ich wirklich sprechen. Das ist unnatürlich. Natürlich freue ich mich, klar freue ich mich darüber, dass ich mit einem Bruder von Altai dort, dass ich mit ihm kommunizieren kann und dass er mir was sagt. Das ist wunderbar und ich brauche nicht so viel Geld zahlen beim Telefonieren, ist auch gut. Klar, wir sind dankbar, aber wir dürfen doch nicht deshalb die Beziehungen untereinander vernachlässigen. Also bitte, wir müssen uns auch einschränken, bewusst einschränken. Nein, es geht nicht, du kannst nicht mit allen Menschen so die gleichen engen Beziehungen pflegen. Du musst vor allem die Menschen in der Nähe, das ist ja der Nächste und den soll ich lieben. Den in der Ferne auch, aber den kann ich nicht so lieben wie den in der Nähe. Der Nächste hat Priorität. Wir haben weniger Verantwortungsgefühl, weil wir manchmal anonym bleiben können, vor allem in den sozialen Netzwerken. Da kann ich auch einmal ein bisschen sündigen, weil der andere weiß ja nicht, wer ich bin. Wir werden denkfauler und weniger kreativ, weil ja alles schon vorgegeben ist. Ich brauche mir nicht mehr ausdenken, was könnte ich meiner Geliebten für einen schönen Spruch schicken. Ich lade mir mal ein paar schöne Sprüche runter und dann nehme ich immer einen der Reihe nach und dann schicke ich ihr den. Wunderbar, denkt sich die Geliebte. Von wo welcher Seite hat er das geholt? Die Liebe wird kälter. Das Internet, das kann ich lieben. Das ist keine Person und das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem, mit dem wir zu tun haben. Sechstens, das habe ich schon gesagt, Kommunikation wird schlechter. Wir werden nicht besser in Kommunikation durch das Internet und durch die vielen Mittel, die wir haben. Auch das Sprachgefühl, das Sprechen, interessant, das Sprechen und das Deutsch, das rein die deutsche Sprache nimmt an Qualität ab. Der Wortschatz nimmt ab. Und damit auch das Verstehen. Denn wenn ich einen geringeren Wortschatz habe und jetzt lese ich in der Bibel Sachen, in einer guten Übersetzung, das Wort verstehe ich nicht, folgedessen verstehe ich Gott weniger. Ich muss also wieder mir ganz besonders Mühe nehmen, dass ich sage, okay, ich will jetzt die neuen Worte, die will ich lernen. Weiter. Wir verlieren die starke Abhängigkeit von Gott, das habe ich auch schon kurz erwähnt. Wir brauchen nicht mehr so viel Gott, wir haben jetzt so viele Möglichkeiten. Nicht, dass wir das bewusst meinen, das tun wir nicht bewusst, unbewusst. Früher stand ich an der Straßenecke, Eine ganze Stunde habe ich auf den Freund gewartet, einen Bruder gewartet, der gesagt hat, er holt mich ab. Ich hatte kein Handy, es gab keine Handys. Ich stand an der Straßenecke, wir hatten uns abgemacht, er holt mich um die Zeit und er kommt nicht und kommt nicht. Na gut, ich habe eine Stunde gebetet in der Zeit und Herr, was ist los, was soll ich machen und so weiter. Soll ich zurückgehen jetzt eine halbe Stunde und dann habe ich irgendwo eine Telefonzelle, dann kann ich telefonieren, dann bin ich wieder zurückgekommen, da ist die Stunde um. Nein, ich warte noch. Und schlussendlich kommt er, welche Gebetserhörung, dass du noch da bist und so weiter. Man ist abhängig von Gott. Aber dadurch, dass ich jetzt alle Zeit immer und überall erreichbar bin und jeden anrufen kann, brauche ich nicht mehr so viel beten. Fleischeslust und Augenlust werden gefördert. Ich bin einfach verführbar und ich weiß es. Und wenn mir so viel angeboten wird und ich bekomme es als E-Mail herein und ich bekomme es auf der Internetseite und links und rechts von, und ich schlage irgendwo eine Internetseite auf und da kommt plötzlich auf der Seite so ein Streifen und ich sage, wieso kommen jetzt Dinge, die ich vor einer Woche irgendwo bestellen wollte, jetzt kommen lauter diese Angebote. Wie kommen die jetzt plötzlich auf meinen Bildschirm? Offensichtlich hat irgendjemand sich das gemerkt und schickt mir jetzt im Internet sozusagen einen Streifen, einen Werbestreifen, der genau auf mich zugeschnitten ist. Sie kennen ja, die neue Methode ist jetzt, dass man das Handy, Sie gehen mit dem Handy an einer elektronischen Werbeplakat vorbei, der nimmt die Informationen vom Handy auf, identifiziert Sie, wer Sie sind, die werden mit den Daten gespeichert, was Sie in letzter Zeit bestellt haben und auf der Tafel, bei der Sie jetzt vorbeigehen, kommen die Dinge, die Sie interessieren, die Sie gerne bestellen. Wir sind schon so weit. Ja. Das heißt, wir werden schon gescannt, automatisch, während wir an der Werbetafel vorbeigehen. Fleischeslust und Augenlust werden natürlich gefördert, alles mit einem Klick zu bestellen. Ein Klickbestellung, wir werden zu mehr Geld ausgeben verführt. Man denkt sich, ah, komm, jetzt kaufe ich das noch schnell. Und es tut ja nicht weh. Früher hat es wehgetan, 100 Euro, ich tue dir aus meiner Brieftasche, 100 Euro lege ich dahin und denke mir, nein, sollte ich das, nein, das ist mir einfach zu viel, das kann ich doch nicht machen. 100 Euro, und ich spüre sie in der Hand, die 100 Euro, ja? Aber dort, da steht 99,90 und ein Klick, okay, ich klicke, hat mir nicht wehgetan, wird alles vom Konto automatisch abgebucht, ich merke es gar nicht. Am Monatsende dann merke ich, dass weniger Geld drauf ist, aber jetzt merke ich es nicht. Geld ausgeben, verführen. Lukas 12, Vers 15, wir sollen Acht geben darauf, dass wir nicht habsüchtig sind. Zehntens, wir verlieren eigenständiges Denken und Filtern, weil wir so viele Möglichkeiten haben, dass andere für uns denken, lassen wir gerne andere für uns denken. Dieses eigenständige Nachdenken, sich das Hineinvertiefen in eine Problematik, das verliert der moderne Mensch. Und das ist ganz schlecht. Wir müssen wieder lernen, um eine Lösung für ein Problem. Und nicht schnell, irgendwer hat ja das Problem schon mal gehabt, ich tippe mal das in Google ein. Es gibt sicher auf der Welt Menschen, die so ein ähnliches Problem schon hatten. Und siehe da, Google sagt mir da und da und da und ich komme auf eine Seite, irgendein Forum, irgendwer hat dieses Problem mal erwähnt und da ist die Antwort 1, Antwort 2, Antwort 3, kann ich mir alle so aussuchen. Natürlich ist das manchmal auch gut, verstehe ich. Man hat ein technisches Problem, wo man gar keine Antwort hat. Ist auch gut. Aber es gibt auch Christen, die schreiben jetzt sogar schon religiöse Fragen in Google hinein. Ja? Irgendein Thema beschäftigt, wann kommt der Antichrist oder sowas. Vielleicht hat sie einer ein besonderes Licht und schickt mir da schon eine Lösung. Ja? Das ist jetzt ein bisschen überzogen, ich weiß. Aber viele gehen in diese Richtung. Ich weiß um junge Christen, die haben irgendein Thema in der Bibel Jugendstunde zu machen und sie geben einfach das Thema ein und hoffen, dass irgendwer ihnen eine gute Antwort darauf gibt. Das ist doch nicht Bibelstudium. Wir müssen lernen, um den Text zu ringen. Das nächste ist, wir werden lehrmäßig leichter irregeführt. Warum? Ja, wir können jetzt von den verschiedensten Sekten alles lesen. Früher musste ein Sektierer mal, der musste erst einmal schaffen, in unsere Versammlung zu kommen. Da musste er eingeladen werden und zu Wort kommen und sprechen. Heute ist es nicht mehr nötig. Alle, die verstecken sich manchmal, diese Irrlehrer, und man liest und liest da und liest da und man merkt, Gläubige kommen auf Ideen Und man fragt sich, wie kommen diese Gläubigen auf so eigenartige Lehren? Und dann kommt man drauf, aus dem Internet. Neue Lehre aus dem Internet. Wir kommen zu spät ins Bett und schlafen weniger, weil wir unsere Zeit mit dem Internet bis oft tief in die Nacht verbracht haben. Das sind also Nachteile, die wir haben. Wir, vor allem die jüngeren Leute, sind hier in ganz, ganz großer Gefahr. Aber wir sollen nicht denken, wenn wir älter sind, dass wir da ohne Probleme sind. Ich habe jetzt gar nicht das Thema Pornografie, Unzucht habe ich jetzt überhaupt nicht berührt. Das ist ein ganz eigenes Thema. Die Internetpornografie unter Gläubigen. Schrecklich, was es gibt. Unvorstellbar. Da kann man, niemand sieht mich. Niemand hat, ich brauche nur einen Klick machen. Und manche bekommen sogar, jetzt kommen diese bösen Werbungen schon per E-Mail rein und man muss sich jetzt sogar noch schützen, dass das E-Mail-Programm die möglichst frühzeitig noch abwehrt. Es kommt alles Böse, kommt hier in unser Wohnzimmer oder in unser Zimmer und niemand sieht es. Ich bin ganz alleine in meinem Büro und niemand beachtet mich, nur der Herr sieht es. Ein Bruder hat mir so gefallen, der hatte so ein Passwort, der Herr sieht dich oder der Herr ist irgend sowas, ja, so ein Satz, ja. Da sage ich, es ist gut, dann wirst du jedes Mal daran erinnert, wenn du einen Computer startest, der Herr sieht dich, alles was du tust. Ja, ja. Die Gefahr ist sehr, sehr groß und die Welt ist verführbarer geworden. Deshalb ist der Christ weise, der sich früh genug einfach schützt. Früh genug und der die Kinder beschützt und sie nicht zu früh mit den digitalen Medien bekannt macht. Wir wollen hier jetzt dann eine Pause machen von 10 Minuten. Dann wollen wir noch den letzten Teil uns anschauen. Stehen wir noch auf zum Gebet. Jemand von uns betet noch. so jetzt in dieser letzten Stunde ganz kurz oder einige Punkte noch jedenfalls, die Nachteile für das geistliche Leben. Wir haben eine, das finden Sie auch noch auf dem Blatt, dass Sie haben diese 6 Punkte, Konkurrenz zu selbstständigen Erforschen und Denken. Es ist so, tatsächlich so, dass durch die großen Möglichkeiten verlieren wir an Selbstständigkeit. Wir machen uns von Jahr zu Jahr mehr abhängig von den elektronischen Medien. Es ist gut, wenn man es weiß, dass man ganz bewusst dagegen steuert und sagt, nein, ich will jetzt einmal selbstständig lernen, über den Text zu forschen und nachzudenken. Ich will von der Bibel her, ich will mir nicht gleich eine Lösung von irgendjemand aus dem Internet holen. Es ist viel gesünder zu beten, zu knien, zu sagen, Herr, ich möchte, bitte hilf mir, diesen Text zu verstehen. Was sagst du? Und dann liest man den Text nochmal. Man kann eine gute Übersetzung, die kann man sich ruhig runterladen, wenn man will. Oder man kauft sich am besten einfach eine gute Bibelübersetzung. Dann hat man die zu Hause und dann liest man vielleicht mehrere Bibelübersetzungen, aber und dann ringen um den Text. Vor allem der Zusammenhang. Ich habe gemerkt, dass die meisten Probleme sich lösen, wenn wir die im Zusammenhang lesen. Das heißt, wenn wir viel lesen in der Bibel, dann wird uns das Detail hier auch klarer. Das ist verloren gegangen. Das ist erschreckend, wie wenig die Bibel gelesen wird. Wenn ich jetzt fragen würde, hier in diesem Raum, wer die Bibel schon 10-mal durchgelesen hat? Ich frage nicht. Ich sage nur, wenn ich fragen würde. Ich weiß nicht, wie viele Hände hochgingen. Aber wir müssen zu Menschen werden, die viel in der Bibel lesen. Die Bibel ist nicht so riesengroß. Wir lesen täglich Zeitung. Wenn man täglich, jeden Tag nur 4 Seiten in der Bibel liest, 4 Seiten, 4 mal 365 gibt ungefähr 1300 und dann haben Sie Ihre Bibel durch in einem Jahr. Nur 4 Seiten, ich meine lesen. Gut, Sie können dann sagen, ja, aber ich möchte nachdenken auch noch. Ja gut, aber 4 Seiten lesen und nachdenken, selbst da, das ist noch Zeit genug. Wenn wir nur ein Zehntel unserer Zeit, ein Zehntel des Tages unserer Zeit für Gebet, Bibellesen, Nachdenken verwenden würden. Stellen Sie sich mal vor, wie viel Zeit das wäre. Das wäre 2 Stunden und ungefähr 20 Minuten oder so, oder? So viel, jeden Tag. Man kann es aufteilen. Am Morgen 40 Minuten oder 60 Minuten. Und am Abend 60 Minuten und zum Mittag 20 Minuten. Da haben Sie plötzlich so viel Zeit. Das ist nur ein Zehntel der Zeit. Aber was machen wir? Wir brauchen die Zeit, um unser WhatsApp zu schreiben. Da schreibt der eine Jugendliche das WhatsApp. Hallo. Und dann schreibt der andere zurück das WhatsApp. Hallo. Nächstes. Was machst? Weiß nicht. Nächste WhatsApp. Mir ist langweilig. So geht es hin und her. Die Leute vergeuden ihre Zeit. Und das wird gespeichert. Wissen Sie übrigens, dass WhatsApp speichert, WhatsApp hat alle Rechte auf ihre Fotos. Auf jedes Foto, das Sie über WhatsApp schicken, das gehört Facebook über WhatsApp. Sie können mit diesen Fotos machen, was die wollen. Viele wissen nicht, dass sie sich bloß in Facebook sowieso. Alle Fotos, die sie in Facebook haben, gehören sowieso Facebook. Ich finde es ein unverantwortlich. Ich war einmal in Facebook drinnen. Ich habe mich sofort verabschiedet. Für immer. Aber glaube ich, gespeichert haben sie mich trotzdem scheinbar irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich mich je wieder völlig löschen kann. Also ich habe jetzt nicht, ich kümmere mich nicht darum. Aber ich sage Ihnen, es wird alles gespeichert und es wird es sind hier große Gefahren. Und verschonen Sie die Jugendlichen vor diesen Sachen. Konkurrenz zu selbstständigen Forschen und Denken. Übrigens, durch die digitalen Medien, wie zum Beispiel auch das Navi, wird auch unser Denken, werden wir auch denkfauler. Gerade das Gehirn, für das Gehirn ist es sehr gut, sich neu zu orientieren. Ich bin ein ganz schlechter Orientierer. Ich habe große Probleme mit Orientierung. Aber wenn ich jetzt noch mit Navi fahre, und den Hinweg würde ich mit Navi fahren und den sollte ich zurückfahren, ich würde nicht mehr zurückfinden. Weil ich mich so verlasse auf das Navi und mein Denken, diese Bereiche in meinem Gehirn, die dazu zuständig wären, die liegen brach. Aber gerade für das Gehirn ist Orientierungssinn ganz, ganz wichtig. Ich habe gelesen, dass der Hippocampus ist der Teil im Gehirn, wo Gehirnzellen produziert werden sozusagen. Und dass das irgendwie zusammenhängt mit dem Orientierungssinn. Ich weiß nicht mehr, ich habe es nicht mehr im Kopf. Aber der Manfred Spitzer schreibt in seinem Buch, dass die Leute mit dem besten Gehirn, wissen Sie, wer das ist in der Welt? Die Londoner Taxifahrer. Hat man getestet. Wieso? Die Londoner Taxifahrer müssen ganz London jede Gasse, jede Haustür auswendig können. Ja. Ohne Navi. Und sie müssen sich ausdenken, wie kann ich auf bestem Weg dorthin kommen. Ja. Jetzt zurück. Navi ist also nicht unbedingt gesund für unser Denken, aber gut, ich brauche es auch, aber dennoch, man soll wissen, wir machen uns mehr und mehr abhängig von diesen Dingen. Konkurrenz zu längeren Gebetszeiten. Klar, wir können nicht mehr so viel beten und so viel Zeit verwenden fürs Gebet, weil wir ja im Internet sind. Und Gesang am Abend, einfach Gesang, sich hinsetzen und singen, das findet man nicht mehr, gibt es nicht mehr. Ist verloren gegangen. Familienzeit, nette Familienzeit, geht alles verloren, wenn mal das Einzug hält in die Familie. Konkurrenz zu wertvollen Nützen der Freizeit. Konkurrenz zum Pflegen der Ehebeziehung. Ganz viele Frauen, ich rede jetzt so, ich sage, früher, vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, litten die Frauen so sehr, warum? Weil die Männer haben einen Computer bekommen. Die Frauen haben gelitten, der Mann sitzt nur noch vor dem Computer. Wissen Sie, was jetzt ist? Jetzt hat die Frau inzwischen iPad und hat ihre Facebook-Kontakte. Jetzt sind sie wieder zufrieden, aber die Kommunikation stirbt in der Ehe. Ja. Gespräch geht oft, zur Zeit geht oft auf Kosten des Internets, die Gesprächszeit. Unnötige Ablenkungen und Unterbrechungen sind, da habe ich schon gesagt, und die Gewöhnung an sofortige Befriedigung. Alles muss jetzt, alles sofort, alles jetzt. Meine Tochter ruft mich an, kommst du mich nicht abholen? Ja, ich sage, ja, haben wir abgemacht, ich hole dich ab. Ja, wo bist du? Warum bist du nicht da? Ich kann jetzt im Moment nicht kommen. Du musst halt noch 5 Minuten warten am Bahnhof. Aber wenn man 5 Minuten warten muss, ist man schon nervös. Wir haben früher eine Stunde gewartet. Das ist jetzt so modern, weil ich habe ja das Handy, ich kann sofort anrufen, aber die Leute sind nicht nur, dass sie einfach nur anrufen, die Leute sind auch ungeduldig. Jemand schreibt mir eine E-Mail und wenn ich ihm nicht am gleichen Tag zurückschreibe, kommt am nächsten Tag die Meldung, bekomme ich keine Antwort. Doch, du bekommst, früher hast du 2 Wochen warten müssen oder eine Woche. Mehr Stress, weil wir mehr Möglichkeiten haben und wir haben mehr Sklaven, die wir angestellt haben. Und Sklaven heißt natürlich auch, dass wir die Sklaven bedienen müssen. Also der Walter Smith hatte mal in einem Vortrag ausgerechnet, das war damals, vor 30 Jahren, in einem Vortrag hat ausgerechnet, der Mensch hat ungefähr 70 Sklaven. Die ihm dienen. Aber heute viel mehr, heute haben wir ja noch die elektronischen Sklaven auch dazu. Das heißt, wir haben ganz viele Sklaven, die Sklaven müssen wir auch bedienen Und das ist zum Beispiel das Internet oder der Computer ist ein Sklave, die Waschmaschine ist ein Sklave, die Trockenmaschine ist ein Sklave und so weiter. Die müssen ja alle irgendwie bedient werden. Die kosten auch Zeit. Aber das Ganze ist, wir haben mehr Möglichkeiten dadurch auch. Und weil wir mehr Möglichkeiten haben, haben wir so viel zu tun. Früher habe ich mir nicht gedacht, dass ich noch 20 Kilometer wegfahre und einen wichtigen Vortrag oder so besuche. Ich hatte gar nicht die Gelegenheit, 20 Kilometer zu fahren. Das zahlt sich nicht aus. Aber jetzt kann ich schnell dorthin fahren. Wissen Sie, ich hatte früher kein Auto. Ich hatte ein Fahrrad und ein Moped, als ich ein lediger Mensch war. Wie helfen wir jungen Menschen im Umgang mit den digitalen Medien? Was können wir jetzt tun? Letztlich müssen wir viel sprechen mit den jungen Menschen. Zuerst einmal, wenn sie ganz jung sind, brauchen wir nicht sprechen. Das gibt es halt bei uns nicht. Ja, aber wenn der Achtjährige sagt, aber in der Klasse haben alle ein Smartphone, nur ich habe keins. Dieses Gespräch hatten wir, meine Kinder, da war sie 13. Da hat sie gesagt, jetzt haben alle ein Smartphone, ich habe kein Smartphone. Nein, ein Handy. Jetzt haben alle ein Handy, ich habe keins. Heute sind es die Achtjährigen, wir haben alle haben ein Smartphone, ich habe keins. Damit das müssen wir durchstehen. Das Kind schafft das, ohne Smartphone auszukommen. Bis jetzt haben es alle Kinder in der Welt geschafft, in dem Alter auszukommen. Und wir tun dem Kind nichts Gutes, wenn wir sie so früh mit den elektronischen Medien bekannt machen. Sie werden uns später dankbar sein, verstehen werden sie es jetzt nicht. Aber man kann ja sagen, wie der eine Bruder gesagt hat, weißt du was, wir kaufen für das Geld, was ein Smartphone kosten würde, kaufen wir uns Gesellschaftsspiele oder irgendetwas. Ja? Und dann genießen wir das so. Ja? Und dann gibt man dem Kind Zeit und Aufmerksamkeit und dann merkt das Kind, das ist viel, viel mehr. Es hat viel, viel mehr, als die anderen Kollegen haben. Das Kind hat Eltern, die sich für das Kind interessieren. Also ein Kind im Grundschulalter hat wirklich nichts zu tun mit digitalen Medien. Sollte nichts zu tun haben. Eine besonnene, gottesfürchtige Grundhaltung für uns alle ist wohl das Wichtigste. Furcht des Herrn, dass wir vor dem Herrn stehen und ihn suchen. Sprüche 1, Vers 7, der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Sprüche 14, Vers 16, muss ich kurz aufschlagen. Sprüche 14. Der Weise fürchtet sich. Der Weise fürchtet sich und weicht vom Bösen. Es gibt so etwas wie eine gesunde Scheu vor Dingen, wo man merkt, die sind gefährlich. Der Weise fürchtet sich. Besonderer Umgang mit der Informationsflut. Ich muss lernen, mich zurückzuhalten. Das heißt, ich muss gar nicht alles wissen. Wissen Sie, ich habe mich verabschiedet vom Nachrichten hören und Nachrichten schauen. Und stellen Sie vor, selbst ich habe erfahren, dass ein Anschlag in Paris war. Zwar erst heute Morgen, aber ich habe es auch erfahren. Ich habe mich verabschiedet. Warum? Ich habe schon so viele Informationen, die auf mich zuströmt. Die wichtige Nachricht, die kriege ich irgendwo mit. Man sagt, ja, aber dann lebst du ja am Mond. Nein, ich kriege es mit. Und wenn ich wirklich mal was wissen will, dann schaue ich mir nicht die normalen Nachrichten an, dann suche ich mir gleich aus mehr verschiedenen Quellen. Es gibt ja auch Alternative und dann kann ich abwägen, dann merke ich bald, aha, die Sache ist einseitig. Und ich weiß nicht, wer recht hat, aber immerhin habe ich zwei Seiten gehört. Also ich bin sehr nachrichtenverdrossen, seit ich gemerkt habe, wie viel mit uns gespielt wird. Die spielen mit uns Demokratie. Und es ist besser, wir beten für die Regierung. Wir müssen gar nicht alles wissen. Wenn die Bundeskanzlerin Fieber hat, muss ich das nicht wissen. Sparen wir uns diese Neugierde nach allem Möglichen. Zurück zum Buch. Übrigens, ich kann es sehr empfehlen, dieses Buch. Ich wollte was zitieren, habe keine Zeit dazu gehabt. Das heißt, als Christ in der Welt des Internet von Rudolf Ebertshäuser. Ich habe das im Sommer gelesen, auf einer Freizeit, wo ich auch über das Thema zu sprechen hatte, nebenbei noch gelesen. Und ich habe mich so gefreut. Er plädiert dafür, zurück zum Buch. Wir müssen wieder Bücher zur Hand greifen. Was Handgreifliches brauchen wir. Und es wird uns gut tun. Gut unserem Denken. Es ist auch ganz was anderes. Es ist eine gewisse Ruhe. Ein Bruder übrigens, vor kurzem war interessant. Ich war in einer Gemeinde, habe dort einen Dienst gehabt. Dann waren wir ein bisschen so zusammen, haben gesprochen beim Mittagessen. Dann kamen wir auf das Thema und dann sagte er, er hat im Beruf so viel zu tun mit Informatik und Computer. Er hat sich entschieden, vor kurzer Zeit das Internet zu Hause abzumelden. Und er hat gesagt, er ist verheiratet, sie haben noch keine Kinder. Aber er hat gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie schön das ist. Ich komme nach Hause und wir lesen wieder Bücher, meine Frau und ich. Und bei uns stapeln sich die Bücher. Wir haben schöne Abende wieder. Es ist alles ruhig. Ich habe keine Gelegenheit für E-Mails, keine Gelegenheit für Internet, gar nichts. Und ich weiß nicht, ob er seinen Computer auch in der Firma lässt, das weiß ich nicht. Aber er hat gesagt, jetzt liest er wieder Bücher. Und das Leben ist viel ruhiger geworden, hat er gesagt. Das ist erstaunlich. Ich habe ihn beneidet, denn ich habe das nicht. Ich brauche das Internet für meine Arbeit. Und ich habe meine Arbeit zu Hause, wenn ich zu Hause bin. Ja. Mehr Bücher. Besonnenheit bei schriftlichen Äußerungen im Netz, nicht zu schnell die E-Mails beantworten. Wir müssen unsere Zunge zügeln. Und hier ist die Zunge, die Finger. Ja. Acht geben. Lieber warten, noch einen Tag warten. Manche Mails tue ich bewusst nicht beantworten am gleichen Tag. Manche tue ich gleich beantworten, das ist kein Problem. Aber bei manchen warte ich bewusst einen Tag, um einfach einmal Ruhe zu haben und darüber nachzudenken und zu beten. Es ist nicht gut, wenn man gleich so sofort alles erledigt. Haben wir früher auch nicht gemacht. Jakobus 3 sagt, dass wir Acht geben müssen auf unsere Äußerungen mit der Zunge oder mit dem mit dem Keyboard, ja. Mit der Tastatur. Viertens, in allen Zurückhaltung üben, das heißt auch im Smartphone. Wissen Sie, warum mich die Leute nicht stören mit Smartphone? Bei mir liegt das Smartphone immer irgendwo weit weg. Und ich sehe, heute hätten mich wieder welche Leute angerufen. Für mich ist das Smartphone, dass ich, wenn ich unterwegs bin, jemand anrufen kann. Nicht, dass die Leute mich anrufen. Also wenn sie versuchen, mich mit Smartphone zu erreichen, dann werden sie Schwierigkeiten haben. Auch auf meiner ganzen Reise jetzt, ich glaube, ich habe ein einziges erwischt, wo mich gerade jemand angerufen hat. Die anderen, die sind halt alle leider, die bekommen keine Antwort. Ich habe ein gestörtes Verhältnis zu Smartphone, aber ich brauche eins wegen meiner Arbeit, aber ich habe ein gestörtes Verhältnis. Und die Leute wissen das mit der Zeit, jetzt rufen mich nicht mehr so viele an. Sie wissen, wenn sie was wollen, dann schreiben sie mir eine Mail, weil Mail, das kommt bei mir rein, aber Smartphone geht nicht. Ja. Also wenn sie mich brauchen, schreiben sie eine Mail und bitte kein Smartphone, kein Mobilphone, Telefonat. Einfach Zurückhaltung üben, und nicht mit dem Smartphone leben. Wenn Sie mehr als 60 Mal auf Ihr Smartphone schauen am Tag, dann sind Sie süchtig. Hat man festgestellt, also Statistiken haben mal über das Verhalten der Deutschen Statistiken geführt. Wer mehr als 60 Mal draufschaut, nur draufschaut, er ist süchtig. Der soll sich ernsthaft fragen, ob er nicht einen Entzug braucht. Vielleicht einmal 3 Wochen kein Smartphone. Schauen, ob er sich wieder entwöhnt ein bisschen. Zeitliche Beschränkungen festlegen für sich selber für die Kinder, was heißt Kinder, für die Jugendlichen. Es gibt ja so auch, es gibt ja auch übrigens ja, dieses Fritzbox und so ähnliche Dinge, da kann man ja das zeitlich festlegen. Um die Zeit bekommen wir Internet und die Zeit nicht, das schalten wir ab. Und dann ist auch schon gut, früh genug das Einführen miteinander besprechen und sagen, wir wollen uns zurückhalten und wir wollen uns dran halten. Das tut wirklich gut. Zum Beispiel am Morgen, wir nehmen am Morgen keine, ich sage nur ein Beispiel, oder? Man entschließt sich, wir nehmen am Morgen keine E-Mails und kein Internet. Ja. Und dann irgendwann zum Mittag oder was am Abend, dann haben wir eine gewisse Zeit, wo wir Internet haben, gut, und dann ist wieder fertig. Übrigens auch die, sie ist ja sowieso schlecht, diese WLAN-Schwingungen sollen wir sowieso nicht so gesund sein und auch die Strahlungen. Ja. Das sollte man sowieso abschalten in der Nacht auch, wenn man schläft. Die Macht des Bildes bedenken, je mehr weltliches Bildmaterial, desto mehr Impulse zum Sündigen. Es ist leider so. Bilder geben uns immer wieder Impulse zum Sündigen, für sündige Gedanken. Gerade wie die Leute gekleidet sind, auf den Fotos oder Bildern, die man sieht, sind oft... Man muss sich das bewusst machen. Hier sind große Gefahren zu sündigen. Es gibt Schutzprogramme, die man einrichten kann. Es gibt gute, Sie können ja googeln für gute Schutzprogramme oder unter Christen fragen. Es gibt wirklich gute. Lothar Gassmann hat manchmal so im Internet manchmal als E-Mail-Rundbrief geschrieben, es gibt dies und jenes gute Schutzprogramm. Es gibt wahrscheinlich genügend Leute hier, die wissen darüber Bescheid. Kinder sollten nie, bitte nicht einen PC im eigenen Zimmer. Der gehört ins Wohnzimmer, wo alle, oder in die Küche, oder wo alle Leute sind, wo alle Zugang haben, wo alle sehen, was derjenige jetzt am PC arbeitet. Nicht im eigenen Zimmer. Das ist einfach eine Verführung. Nicht, dass wir dem Kind nicht trauen, nein, wir wissen einfach um die Verführungskraft dieser Dinge und von daher Verführung ausschalten auf diese Weise. Keine PC-Spiele erklären, warum, wie stupid das ist. Jemand hat gefragt, wie soll man jemand helfen, der jetzt PC-süchtig ist? Es gibt viele Jugendliche, die PC-süchtig sind, computersüchtig oder internetsüchtig oder wie man das jetzt nennt. Das hängt davon ab, ob jemand will, ob derjenige befreit werden will. Zuerst muss der Süchtige erkennen, dass er süchtig ist. Und wenn er das wirklich erkennt und auch befreit werden will, dann gibt es schon Hilfen. Es gibt ja richtige Entzugskuren. Man kann ja auch, es gibt ja sogar, man bekommt in eine neue Umgebung praktisch, man lebt dann einfach mal ohne PC. Es ist also wie beim Alkohol, beim Alkoholiker, ja? Richtige Entzugskur. Ja? Die Sache ist sehr ernst und vor allem, wenn das noch in die Pornografie geht, dann ist es ganz, ganz schlimm. Aber auch Spielsucht. Die Leute ruinieren ihr Leben. Ja, wie helfen wir Leute? Weiter fünftens hier. Ich habe mich für mich selber entschieden. Und ich hatte nicht diese Meinung früher, aber ich habe mich selber entschieden. Ich will ohne Filme, Videos und YouTube auskommen. Dann sagt einer, aber du, das ist jetzt ein YouTube, das musst du sehen. Das ist jetzt nur ganz kurz, 10 Minuten oder Viertelstunde oder 20 Minuten. Und dann sage ich, geht leider nicht, denn ich schaue keine YouTube. Wenn du mir was, wenn was Wichtiges ist, bitte dann als Text, das Ganze als Text abschreiben und mir geben, dann kann ich das lesen. Aber ich will keine, als Prinzip, ich möchte einfach frei sein davon. Ich höre auch sehr selten ganze Predigten an, weil ich die Zeit nicht habe. Aber das kann man, wenn ich im Auto hören kann, dann schon. Aber ansonsten nicht. Aber ich will keine Filme schauen und keine Videos schauen. Wenn ich mal schaue, es gibt ganz, ganz seltene Ausnahmen, aber dann ist es meistens aus Rücksicht von, hat ganz spezielle Gründe, aber das ist sehr, sehr selten. Ich habe mich verabschiedet davon und ich sage Ihnen, ich lebe gut. Ich lebe so gut damit und es entgeht mir gar nichts. Nicht einmal die Nachrichten, die Katastrophenbilder, wenn irgendwo ein Tsunami ist und so weiter. Ist gar nicht nötig, ich brauche das nicht. Ich kann überleben auf dieser Welt ohne diese Sachen. Stellen Sie sich vor. Sechstens, auf soziale Netzwerke, Facebook und so weiter verzichten. Nun, WhatsApp, ich weiß nicht, ich glaube, ich bekomme im Monat 2 oder 3 WhatsApp oder so. Das ist auf meinem Ding da drauf, auf meinem Smartphone drauf. Aber eigentlich brauche ich das nicht. Ich aktiv tue ich das nicht. Ja. Wenn mir jemand ein Foto schickt, das dann auch noch Facebook gehört, naja, gut. Stattdessen Beziehungen pflegen, mit Gott, mit Menschen und auch über Bücher sich beschäftigen. Für Jugendliche unter 17, das ist mein Rat, aber ich weiß, wie schwer das ist. Handy ja, Smartphone ist wirklich nicht nötig. Vielleicht kann man auch runtergehen und sagen, ja, und dann halt unter 15. Ich weiß es nicht, das muss jeder selber finden. Aber eigentlich brauchen diese jungen Leute das nicht wirklich. Es ist ein großer Ablenker. Handy, ja, brauchen sie, klar, sie müssen anrufen können und so weiter. Es gibt ja diese billigen Handys. Da jedenfalls erspart man sich dann sehr viel. Ebertshäuser habe ich schon vorgestellt, das Buch. Wie ist das mit der Schule? Ich habe hier nicht so viel. Das ist bei Ihnen jetzt nicht drauf. Die Schule, wie soll man sich Wissen aneignen? Das Beste in der Schule ist das Beste, sich Wissen anzueignen durch aktive Auseinandersetzung, durch Kneten eines Stoffes und in Frage stellen und analysieren. Das ist die traditionelle Art, wie man lernt. Das machen wir auch in der Bibelstunde wahrscheinlich, oder? Sie haben einen Text, Sie lesen den Text, Sie besprechen den Text, Sie lesen ihn noch einmal. Und sie versuchen, den langen Satz von Paulus zu verstehen und sagen sie, komm, wir schreiben uns den Satz auf. Das ist der Hauptgedanke und das sind die Nebengedanken. Und sie gehen es durch und sie schauen sich das ganz gründlich an. Sie stellen Fragen zum Text, an den Text. Sie analysieren einige Wörter. Sie beschäftigen sich ganz gründlich mit der Materie. Und in der Schule soll es auch so sein. Der Biologieunterricht, wir lernen nicht dadurch, dass man einfach über die Kuh. Jetzt schauen wir einen Film über die Kuh. Ich brauche keinen Film über die Kuh schauen. Das ist wirklich nicht nötig. Irgendwo gibt es einen Bauer, der eine Kuh hat. Und dann studieren wir die Kuh. Und analysieren die Kuh. Dann greifen wir sie an. Dann ziehen wir am Schwanz. Und was weiß ich, die Kinder lernen dann die Kuh kennen. Ja? Meine Tochter, die hat sich draufgesetzt. Wir waren da wandern. Dann packt sie die Kuh, war da gerade so gelegen, so gerade und hat sich draufgesetzt. Und ja, dann wollte sie ein bisschen reiten auf der Kuh, aber die Kuh wollte nicht. Und dann ist sie dann runtergefallen, und dann musste sie laufen, weil die Kuh die war dann nicht mehr so zufrieden. Da hat sie eine Erfahrung gemacht mit einer Kuh. Ja. Die Speicherung von Inhalten hängt von der Tiefe der Verarbeitung ab. Je tiefer wir uns mit einer Materie befassen, desto mehr speichert sich das auf. Und deshalb kann gar nicht der Computer ein gutes Medium sein, um zu lernen. Tiefes Auseinandersetzen mit etwas erfordert viel Zeit. Und der Computer ist nicht geschaffen für viel Zeit. Computer ist geschaffen zum Zeitsparen. Früher hat das, jetzt nicht, zum Glück nicht mehr, ich habe so ein Ding, das summt nicht, aber früher hat das immer gesummt. Immer war das Summen und das Summen hat mich immer erinnert, mach weiter, schnell, nichts. Das ist Strom, was da läuft und irgendwie, das ist, das ist, das ist unruhig. Ja? Und ein anderer Bruder, dem ging es auch so, der sagt, ich kann nicht mit dem Computer stille Zeit machen. Da ist immer dieses Surren. Ich halte das nicht aus, das ist nicht Stille. Ich möchte mit Gott in der Stille nachdenken. Und dann gehe ich in ein Zimmer, nehme meine Bibel und lese, wie angenehm. Jetzt kann ich über den Text nachdenken. Kann mir sogar Dinge hineinschreiben. Kann ich im Computer nicht. Tiefe der Verarbeitung. Persönliche Beziehung des Lernenden mit den Lehrenden. Die beste Art zu lernen ist, wenn der Schüler eine Beziehung hat zu einem Lehrer. Das heißt, wenn das Ganze, der Lernstoff eingebettet ist in eine Beziehung. Der Lehrer spricht und da ist ein Hin und Her sprechen. Deshalb hat Gott gewollt, dass das Wort Gottes wird gelehrt in einer Form, dass hier Menschen sind, da sind Lehrer, da sind solche, die lernen. Zum Beispiel der Rabbi, der jüdische Rabbi, der war da, der hat seine Jünger, die lebten sogar mit ihm zeitweise, gingen mit ihm oder sie waren in der Schule dort und er spricht mit ihnen, dann gibt es Fragen und Rückfragen, dann verfestigt sich der Stoff. Das ist die beste Art zu lernen. Und Gott hat das so gewollt, dass wir das Evangelium den Menschen bringen, dass wir hingehen zu den Menschen, eine Person mit einer anderen Person oder eine Person und viele anderen Personen, aber es geht von Mund zu Mund und es ist nicht nur Technik, es sind Menschen. Das ist nicht einfach ein Lautsprecher, der aufgestellt wird, jetzt wird das gepredigt und fertig. Es ist mehr, es sind Beziehungen da und wir lernen viel mehr, wenn wir sitzen, wenn wir uns miteinander sprechen, wenn Inhalte gebracht werden und in der Pause spricht man damit. Wir lernen viel mehr, als wenn jetzt zum Beispiel wir ein digitales Medium haben einfach und wir hören uns eine Kassette an. Das ist auch gut, aber ich kann jetzt mit demjenigen nicht sprechen. Aber jetzt habe ich ich sehe ihn nicht. Aber jetzt habe ich eine Beziehung zum Lehrer man hat festgestellt, das, was ich hier schreibe, das ist nicht von Gläubigen. Das ist von Manfred Spitzer, glaube ich. Was Sie hier lesen. Also das sind ungläubige Leute, die stellen fest, das ist die beste Art zu lernen. Wie viel mehr wir als Christen? Lernen heißt, ein Feuer zu entfachen, nicht Fässer zu befüllen. Befüllen soll es heißen. Wenn du ein Schiff bauen willst, lehre die Männer die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Dass sie ein Schiff sich bauen. Dass sie die Sehnsucht bekommen. Das heißt, das ist die Art, wie wir lernen sollten. Und wenn jetzt unsere Kinder, wir wollen, dass unsere Kinder vorwärts kommen, müssen wir sie in Schulen schicken, wo möglichst nicht ein Computer-Learning ist. Das ist jetzt fertig. Unsere Kinder, zum Abschluss, was machen wir mit unseren Kindern? Das Wichtigste ist, dass wir selber ein Vorbild sind. Wenn natürlich wir die ganze Zeit Internet surfen, sind die Kinder auch interessiert am Internet surfen. Nun, meine Kinder wussten, dass ich einen Computer habe, denn es war ja mein Büro. Aber der stand im Büro. Und dort haben sie gesehen, der Papa, der hat nur Buchstaben auf diesem Bildschirm. Und das war für die Kinder nicht interessant, nur Buchstaben. Also haben sie mich in Ruhe gelassen. Das ist einfach meine Arbeit gewesen. Ja. Aber wenn die Kinder sehen, da sind Farben, da sind Bilder, da läuft etwas. Ja. Das zieht sie an, das ist ein Magnet. Wie oft sehen sie mich am Handy? Wenn die Kinder sehen, die Eltern sind ständig am Handy und lassen sich ständig unterbrechen, wenn es läutet. Das heißt, das Handy muss sehr, sehr wichtig sein. Das Handy ist wichtiger als Essen. Wenn wir essen, geht der Papa zum Handy. Das Handy ist wichtiger als ich. Denn wenn der Papa mit mir eine Geschichte liest aus der Bibel und dann läutet das Handy, dann unterbricht er die Geschichte und nimmt das Handy, das Telefon ab. Das heißt, das ist wichtiger als die Geschichte und als ich. Man betet und es läuft das Telefon und dann bricht man sogar das Gebet ab und geht zum Telefon. Aha, das Handy ist wichtiger als Gott. Das heißt, das Handy hat den höchsten Stellenwert weit über Gott. Das wird dem Kind vermittelt, das kleine Kind. Wie glauben Sie, wird das kleine Kind später, wenn es groß ist, mit dem Handy umgehen? Das ist das Höchste und Wichtigste. Wir müssen den Kindern lernen, ja, das Telefon läutet oder Handy läutet, wir haben jetzt aber keine Zeit. Wird abgestellt. Dann weiß das Kind, aha, diese Sachen sind nicht wichtig. Wichtig ist, was wir jetzt gerade tun. Wir essen, wir beten, wir lesen die Bibel, Kindergeschichte. Digitales Fasten angesagt, habe ich schon gesagt. Nehmen Sie sich Zeit und versuchen Sie mal, oder was heißt versuchen? Machen Sie es. Wenn Sie merken, Sie haben viel zu viel Zeit mit den digitalen Medien, nehmen Sie ein paar Wochen Urlaub davon. Es ist sehr, sehr gut, wenn wir wegfahren, wenn man auf Urlaub fährt, keine solchen Dinge mitnehmen. Gar nicht mitnehmen. Dann genießt man den Urlaub. Früher haben wir es auch geschafft. Ja, und telefonieren? Wir haben es früher auch geschafft. Ich habe es geschafft, früher ohne Telefon in Urlaub zu fahren. Und wenn es ganz, ganz dringend war, fanden wir irgendwo ein Telefon. Heute ist es kein Problem, heute kann man ja jeden fragen, ob man telefonieren kann. Hat jeder eins in der Tasche. Aber für uns, das wäre wirklich so schön, Urlaub ohne Handy, ohne iPod, ohne iPad, ohne Computer, gar nichts. Einfach Familienurlaub. Wichtig ist mit den Kindern Konzentration üben. Das heißt, Spiele spielen, wo die Kinder sich konzentrieren können, lernen. Gesellschaftsspiele. Es gibt ganz einfache, aber ganz so schöne Zeiten. Oder einfach zusammensitzen und vorlesen. Die Kinder genießen es in einem gewissen Alter. Die lieben das über alles. Da sitzen Papa und Mama und die Kinder und das sind Schmusezeiten und da singen wir was und da beten wir gemeinsam und der Papa liest aus der Bibel vor und dann erklärt er ein paar Sachen und erzählt und dann liest er wieder und dann erzählen wir. Ach, ist das einfach Family Time. Auf Neudeutsch. Sport und Bewegung. Ist wichtig für die Kinder. Sport und Bewegung. Kinder haben einen Bewegungsdrang. Es ist völlig unnatürlich. Die sitzen vor dem Handy, die starren da hinein stundenlang. Die Kinder brauchen Bewegung, die müssen raus, die brauchen frische Luft und so weiter. Brettspiele, Puzzle, Garten. Es gibt so viele Sachen. Die Kinder müssen und wir selber müssen lernen, Monotasking, nur eine Sache tun und nicht andere Sachen gleichzeitig. Und eine Vertrauensbasis zwischen Eltern und Kind schaffen, wenn wir das haben, wenn wir das machen, wenn die Kinder merken, unsere Eltern lieben uns und die haben Zeit für uns. Und wenn man dann sagt, weißt du, wir haben ein paar Regeln und wir machen das so mit Handy, es gibt jetzt einfach kein Handy, schau, dafür hast du uns. Und schau, die anderen Kinder haben dafür keinen Papa, der Zeit hat, der so Zeit hat, wie wir Zeit haben für dich. Und dann versteht das Kind mehr und mehr, die Eltern meinen es gut. Selber auf den Laufenden bleiben, wenn dann die Kinder älter werden und jetzt dann schau auch schon jetzt sich befassen mit Computer und diesen Dingen, dann ist es wichtig, dass die Eltern auch wissen, was die Kinder tun, was sie machen, wenn sie am Computer sitzen. Ob das wirklich die Hausübung ist, die sie machen oder einfach dem Kind sich interessieren für die Welt des Kindes. Und wenn die Kinder dann, nicht so, dass die Kinder sagen, ja, meine Eltern haben gar keine Ahnung von diesen Dingen. Die wissen überhaupt nichts. Und dann fühlen sich die Kinder frei, den ganzen Schmutz des Internets zu entdecken. Nein, mit ihnen auf den Laufenden bleiben. Und sich für ihre Welt interessieren, wenn sie als Jugendliche, meine ich sage nicht Kinder, mit den Jugendlichen jetzt sich für ihre Welt interessieren und für das digitale Leben, das sie führen. Grenzen setzen und dabei das Verständnis fördern. Grenzen setzen, schau, wir haben eine gewisse Zeit, du hast jetzt eine gewisse Zeit, das ist deine Internetzeit, die bekommst du hier. Und dann wird das abgestellt oder mit der Zeit muss er vielleicht lernen, selber das abzustellen, dass er ein gewisses Vertrauen dann auch fördern. Kein Medium im Kinderzimmer, habe ich schon gesagt. Die Eltern wissen die Passwörter, das wär halt gut, wenn sie das wissen könnten, die Passwörter von den Smartphones der Kinder, dass die Kinder wissen, unsere Eltern haben Zugang. Internetseiten kontrollieren und die Internetzeiten und Internetseiten kontrollieren. Warnsignale beachten, zum Beispiel wenn Kinder oder Jugendliche, man merkt das, denen ist alles langweilig. Es ist alles langweilig, dann ist wahrscheinlich eine große Störung vorhanden, eine Sucht ist vorhanden. Kurze Konzentration, es gibt Kinder, die sind nach 30 Minuten Arbeiten, zum Beispiel Mathematik-Hausübungen, so, 30 Minuten Arbeiten, sind die K.O. 15-jährige Kinder oder Jugendliche, 15-jährige, 30 Minuten Arbeiten, K.O. Oder wie war, ich habe jetzt gerade einen im Sinn, nein, der war nicht 15, der war 14 oder 13. Der hat 30 Minuten gearbeitet, ich habe mit ihm gelernt. Ich habe ihm so Aushilfe gemacht. Und ich merkte, seine Konzentration ist dann fertig. Und dann dachte ich mir, das liegt wahrscheinlich am Computer. Der hat wahrscheinlich ziemlich viel, macht der so Computerspiele. Sonst würde das nicht so sein. Ich weiß es nicht. Kann natürlich auch andere Gründe geben. Aber man kann das dann wieder schulen. Rückzug aus dem Familienleben ist auch so ein Zeichen. Die Leute ziehen sich zurück in ihr Zimmer, schlafen wenig. Wie kann man ihnen helfen? Wie gesagt, ich weiß auch keinen anderen Weg als einfach der Entzug, die persönliche Beziehung wieder aufbauen. Ich behandle den wie einen kranken Menschen. Der ist krank. Der braucht eine Rückführung ins normale Leben. Facebook würde ich verbieten. Man verpasst dort nichts. Soziale Fähigkeiten entwickeln, gute Freundschaften haben. Wir in der Gemeinde haben einen Vorteil. Wir Christen haben einen Vorteil. Wir kennen so viele andere Christen, die so viele andere Familien. Das ist wunderbar. Auch Sie hier in Ihrer Gemeinde. Da sollen Sie Ihre Freundschaften schließen. Aber nicht Internetfreundschaften, also sowieso keine Internetfreundschaften, aber nicht Freundschaften, um gemeinsam dann vor dem Computer zu sitzen. Nicht das. Ja, ich denke, das meiste ist jetzt hier gesagt. Zum Mobiltelefon. Es ist halt einfach eine große Zeitvergeudung und die jungen Menschen müssen lernen, mit dem Smartphone richtig umzugehen. Und ich meine, dass junge Jugendliche das nicht können mit dem Smartphone. Das sind Fragen dazu. Ich weiß nicht, das ist, man fühlt sich so gelähmt diesem Problem gegenüber. Weil man sieht, das ist eine Macht, die überrollt uns richtig. Also ich fühle mich gar nicht gut, wenn ich über dieses Thema spreche, weil ich merke, ich komme nicht richtig an. Hier kommt eine Wucht auf uns zu und man muss fast zuschauen, wie junge Menschen hier eine große Entwicklungsstörung dann erleben. Es hat keinen Sinn, einfach das grundsätzlich alles zu verbieten. Das geht, wir können auch selber nicht aus. Wir werden mit der Zeit mehr und mehr mit diesen Dingen zu tun haben. Aber wir können noch das zurückhalten. Und wir können vor allem von unseren Kindern das zurückhalten, bis sie Jugendliche sind. Und dann auch schrittweise sie in die Sache hineinführen. Ja, sind Fragen, Gedanken? Das Beste von allem ist immer, das Herz des Kindes zu gewinnen. Die Kinder müssen wissen, wir lieben sie. Die Kinder müssen wissen, wir lieben den Herrn. Wir sollen flehen um die Wette. Wirklich flehen. Flehen für unsere Kinder, dass sie den Herrn lieb gewinnen. Und dann plädieren, dann mit ihnen sprechen. Schau, liebst du den Herrn? Liebst du den Herrn, der dir so viel für dich getan hat? Ich rede jetzt von gläubigen Jugendlichen. Gläubigen Jugendlichen. Schau, Der Herr Jesus will das Beste für dich. Und wenn du jetzt verzichtest auf diese Sache, du bist nachher nur ein Gewinner. Und plädieren wir auf die Liebe zum Herrn Jesus, auf die Liebe unserer Kinder zum Herrn Jesus. Und dann sagen sie, ja, ich liebe den Herrn, ich will ihm gehorchen, siehst du. Und jetzt wollen wir gemeinsam den Weg gehen und ich helfe dir. Ich habe viele Fehler gemacht mit meinen eigenen Kindern, viele Sachen habe ich nicht gewusst. Da bin ich überrollt worden, ich war einfach mir nicht bewusst, was hier alles auf uns zukommt. Vor allem bei einer Tochter war ich viel zu nachlässig. Und dann hat sich das auch nachträglich wirklich schlecht ausgewirkt auf sie. Und ich bin ein gebranntes Kind sozusagen. Ich sehe die negativen Auswirkungen und sehe meine eigenen Fehler, die ich wenigstens an einer meiner Kinder jedenfalls gemacht habe. Und von daher möchte ich einfach warnen, die Sache nicht zu locker zu nehmen. Ja. Sie noch Fragen? Dann würde ich hier Schluss machen jetzt. Und wir können noch beten gemeinsam. Herr, wir wollen dir auch, ich möchte dir auch danken für die Geschwister, für die Zeit der Gemeinschaft und auch für diese Tage, auch für dein Helfen. Du siehst auch diese schwierigen Themen jetzt auch über Medien. Du siehst, wie wir kämpfen. Ja, wir beten um unsere Kinder. Wir beten, dass sie verschont bleiben. Verschont bleiben von einer Welt des Feindes, die letztlich zum Großteil so verseucht ist, Herr, die so viel Gefahren in sich birgt und ein Mittel geworden ist, so viele Menschen zu zerstören. Bewahre du uns, Herr, und hilf uns selber, gut umzugehen, das Medium in die rechten Weise zu nutzen, mit Weisheit und mit Ziel und Zweck, mit klaren Vorstellungen, dass wir nicht einfach uns verleiten lassen. Bewahre uns vor den Bildern, vor dieser Faszination der Bilder und mach uns dich selber groß und größer und hilf uns den Kindern, dich groß zu machen, dass sie dich lieben. Danke, dass wir das Gebet haben und du sagst ja, wenn wir beten, dann wirst du auch handeln und wirst du dabei sein. Amen. Amen. Ich wollte noch Danke sagen auch für die Zeit der Gemeinschaft und vor allem für die Gebete, für die Geduld auch, für die Aufnahme und auch danke, dass Sie ja dran denken, wenn ich jetzt, ich habe morgen noch einen Tag in Halle, in Westfalen, also bei Bielefeld und ich möchte meiner Frau die Grüße gern ausrichten. Einige sind zu mir gekommen und haben gesagt, ich soll meine Frau grüßen. Möchte ich gerne weitergeben. Und nochmals einfach danke für all das.
Ja. Thomas, du hast mir die Worte schon ein bisschen abgenommen. Also ich denke, du kannst wirklich von den Gemeinden hier aus Paderborn grüßen, für alle Geschwister, die hier waren. Und Gottes Segen auch noch weiterhin. Morgen wirst du ja noch weiterhin dienen. Danke für den Dienst, den du hier getan hast. Ich denke, das können wir alle einstimmig sagen. Und dann auch eine schöne Heimreise dir zu deiner Familie. Grüße auch deine Kinder. Vielleicht noch kurz zur Ansage wegen den Dateien. Also unsere Gemeinde-Homepage, gerade für Auswärtige. Ihr könnt euch das aufschreiben, ecgpb heißt die, .de. Da werden die Vorträge alle hochgeladen. Also ecgpb. Und es wird vielleicht heute sogar schon geschehen, aber in den nächsten Tagen auf jeden Fall. Wir werden auch die PowerPoints bekommen vom Thomas. Ob die hochgeladen werden können, werden wir noch sehen. Vielleicht geht das nicht, aber es wird auf jeden Fall bei der Technik, kann man sich auch die Vorträge und die PowerPoints